Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also das hat wirklich die Qualität für ganz Grafing und den ganzen Landkreis Ebersberg noch. Im Übrigen, wenn jemand sagt, ja, aber ich bin jetzt vielleicht nicht so talentiert wie der Gunti, dann möchte ich die trösten.
Oder der Mike, dann möchte ich die trösten,
weil meine Erfahrung ist, Fleiß schlägt langfristig Talent. So, Frank, dann würde ich die Steuerung jetzt da übernehmen, von daher. Okay, von der Tonaufnahme passt soweit. Die Funkstrecke wird überwunden, also vom dem sowieso und vom Ton auch, oder? Schön, schaut gut aus. Sehr schön. Ja, wir haben heute eine wirklich starke Botschaft. Wir haben uns sehr beschäftigt, der Adnan und ich, mit einem Thema, das eigentlich nicht klar ist, im ganzen Leib Christi nicht klar ist. Und was machen wir damit? Welche Gaben haben wir und so weiter? Ich habe die Fragen folgendermaßen zusammengefasst. Ich möchte nochmal erinnern an das, was wir letzten Sonntag schon gesagt haben, über die neutestamentliche Segensfülle. Wir sollen uns immer wieder eigentlich bewusst machen, realisieren, was für einen Segen Gott über uns ausschüttet als Gemeinde, als Leib Christi, als Braut Christi. Wir sind eine ganz besondere Institution von Gott geschaffen als Geheimnis zu Pfingsten und wir werden wieder genauso geheimnisvoll verschwinden, wenn Jesus kommt, uns zu entrücken und in die Wohnungen führt, die er gerade für uns vorbereitet. Unausforschlich ist der Reichtum Christi. In Christus ist der ganze Reichtum Gottes uns gegeben. Es gibt kein größeres Geschenk als Jesus Christus. Das ist das Allergrößte, was uns der Vater schenken hat können. Wir lesen das in Epheser 3, 8 bis 10. Gewaltig überlegen ist der neue Bund gegenüber dem alten. Hebräer 8 zu 2. Korinther 3. Der kleinste im Königreich der Himmel ist größer als der größte in der Haushaltung des Gesetzes. Haushaltung ist auch ein Synonym für Heilszeit. Also wir haben die verschiedenen Heilszeiten, wir haben darüber gesprochen, es ist wichtig, dass wir unterscheiden, sonst sind wir verwirrt. Es gibt die Heilszeit oder die Haushaltung des Gesetzes, wo Gott mit seinem irdischen Volk Israel gehandelt hat und die als Segen für die Welt einsetzen wollte. Sie haben den König verworfen, sind beiseite gesetzt, jetzt haben wir die Heilszeit der Gemeinde, und wo Gott für seinen Sohn eine Braut zubereitet, das bist du und ich. Eine ohne Runzeln, ohne Flecken. Das wird allerdings erst passieren im Zeitpunkt der Entrückung. Momentan haben wir Vergebung nötig und der Herr sitzt ja zu Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Wir haben einen hohen Priester, der zu Rechten des Vaters sitzt. Der kleinste im Königreich der Himmel ist also größer als der größte in der Heilszeit des Gesetzes. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Matthäus 13, 16 und 11. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus betet es im Epheser Kapitel 1, Vers 3, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus. Das heißt, wir müssen wissen, das irdische Volk, dem hat Gott vor allen Dingen einen irdischen Segen versprochen. Wir sind das himmlische Volk und uns hat er vor allen Dingen einen himmlischen Segen versprochen. Das ist wichtig. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden oder die Motten und der Rost es fressen und die Diebe durchgraben und es stehlen, sagt der Herr. Also wir sammeln uns Schätze an den himmlischen Orten Und es wird unbeschreiblich sein, welchen Lohn der Herr für jeden von uns bereithält. Es geht für uns Nachfolger Jesu, für uns Jünger, geht es nicht mehr nur darum, in den Himmel zu kommen, das ewige Leben zu haben. Für uns geht es darum, mit dem König wirklich zu regieren. Wir haben gestern das biblische Fundament sozusagen vom Wort Gottes her nochmal festgezurrt für diesen Missionsverein, Ein Herz für Nationen. Und da war ein Vers drin, ich habe gesagt, der muss raus, weil er hat uns Völker, also Nationen unterworfen und unsere Füße getan. Das muss raus, weil das ist nicht für unsere Zeit. Ja, wir rufen jetzt momentan Menschen aus einer Welt heraus, die immer mehr in den Abfall gerät, immer mehr in der Finsternis ist. Und da rufen wir Menschen heraus in das Reich des Lichtes, vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes, weil Jesus jetzt nicht herrscht als König. Und das ist wichtig. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und es ist entscheidend, dass wir das wissen, dass alles, was wir für ihn tun, das wird uns der Herr belohnen. Das wird uns der Herr belohnen. Es ist kein Schluck Wasser ohne Bedeutung für die Ewigkeit. Alles hat Bedeutung für die Ewigkeit. Und das ist das. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Weil er wird uns belohnen. Menschen werden uns immer enttäuschen, aber Jesus nicht. Die Stellung der Gemeinde ist weit höher als die Stellung Israels als Nation. Das ist ganz wichtig, dass wir dieses Selbstwertgefühl auch haben. Wir sind weit höher von der Wertigkeit her, wenn man das mal so sagen darf, weil wir ein himmlisches Volk sind, aus Gottes Perspektive. Ja, wir sollen Israel für Israel beten, natürlich, aber wir sollen Israel nicht anbeten, weil Gott hat uns jetzt schon eine himmlische Bedeutung gegeben. Die himmlischen Segnungen der Christusgemeinde überragen alle irdischen Segnungen des alttestamentlichen Bundesvolkes. Hier hat wirklich die Gemeinde der Erstgeborenen einen doppelten Anteil am Segensbesitz, ja noch unendlich weit mehr als dieses. So, Wendepunkt haben wir letzten Sonntag besprochen. Ich steige jetzt gleich ein ins Thema. Die Bibel spricht von Gaben. Um welche Gaben geht es da? Das ist jetzt die Frage. Um was geht es denn da überhaupt? Weil es ist ein sehr, sehr umstrittener Punkt, dieses Thema. Die erste Frage, hat jeder eine Gabe und geht es dabei um natürliche oder geistliche Gaben? Die haben wir letzten Sonntag besprochen, da hat der Adnan uns in die Weisheit des Wortes Gottes geführt. Jetzt die zweite Frage, möchte ich schauen, dass wir die heute packen. Welche Geistesgaben gibt es und wofür sind diese und wer erteilt sie? Weil da sind auch Missverständnisse da. Also welche Geistesgaben gibt es, wofür? Und wer erteilt diese Gaben? Wir haben ja den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Von wem kriegen wir jetzt was? Und ich glaube, da hat uns der Heilige Geist an eine ganz interessante Offenbarung geführt. Ich hoffe, dass das euch genauso packt, wie es uns gepackt hat. Ich sage euch gleich, um was es da geht. Die dritte Frage wäre dann, wie kann ich unterscheiden, ob der Heilige Geist wirkt oder ein Irrgeist der Finsternis? Wir wissen, wenn wir uns nachher die Gaben anschauen, die der Heilige Geist durch den Apostel Paulus uns offenbart, dann sehen wir, dass in unserer Zeit einer mystischen Erlebnisreligion, sage ich mal so, dass da zwei Gaben insbesondere herausstechen, das ist Heilung und Sprachen. Das andere, Wunderwirkungen, Gaben des Glaubens und so weiter, das ist nicht so populär, aber diese zwei Erlebnisgaben, die sind sehr populär momentan. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ist das von Gott gewollt oder sind wir da in die Irre geführt? Welcher Geist steckt dahinter und wie können wir es unterscheiden? Und schließlich viertens, wann, welche, wofür und wie viele Gaben bekommt ein Christ? So, interessante Fragen, hoffe für euch, für uns waren es interessante Fragen, weil da gibt es also die unterschiedlichsten Lehren und auch von diesen geistlichen Kapazitäten stellt man fest, dass eigentlich gibt es da keine Verhaltenssicherheit und ich hoffe, dass wir da einen Schritt weiterkommen. So, welche Geistesgaben gibt es und wofür sind diese und wer erteilt die? Antwort zu Frage 2. Es geht los. Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass es viele geistliche Gnadengaben gibt. Wir unterscheiden zwischen Gnadengaben und Geistesgaben, aber eigentlich ist es das Gleiche. Es sind immer Gnadengaben des Geistes, also geistliche Gnadengaben. Das ist ein und dasselbe. Gnadengaben sind Geistesgaben, weil sie aus Gnade uns von Gott geschenkt werden, zur rechten Zeit. Zunächst aber ist es wichtig, genau darauf zu achten, was uns die Heilige Schrift vermittelt. Und jetzt kommt schon der erste wichtige Punkt. Das war für uns wirklich ein Offenbarungslicht, das wir bisher so nie selber gelesen haben in der Bibel und auch so nie verkündigt worden ist. Aber es wird uns wirklich Verhaltenssicherheit geben, weil wir lesen da, insbesondere der Apostel Paulus erklärt uns das im 1. Korinther 12 in der Einleitung in den Versen 4 bis 6, was man aber so leicht nicht auf den ersten Blick wirklich durchschauen kann. Man muss das betend lesen und plötzlich gibt's Licht. Was Licht, Offenbarung, Apokalypsis ist so, Apokalypsis ist, wenn du in einen dunklen Raum reingehst. Und da wäre jetzt der Stoff wäre über der Kerze und im dunklen Raum ist total dunkel und jemand zieht das weg, weil Apokalypsis heißt eigentlich Enthüllung, aber du siehst trotzdem nichts. Es ist enthüllt, aber du siehst es nicht. Gott hat uns ja enthüllt, aber ohne Licht kannst du es nicht sehen. Das ist wie in einem Raum. Ich komme aus der Automobilwirtschaft, wenn du in einem Raum, in einem dunklen Raum, ist da ein neues Automodell, wir haben gerade IAA. Und wenn jetzt jemand auf der dunklen Bühne das Tuch wegzieht und kein Spot da ist, siehst du nichts. Und jetzt braucht es dieses Offenbarungslicht, damit diese Enthüllung entdeckt wird. Und das ist so wichtig, diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Enthüllung und Licht. Offenbarungslicht. Und das ist nicht so leicht zu durchschauen. Und jetzt kommt, er sagt Folgendes. 1. Korinther 12, 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen oder Kräften, manche Übersetzung sagt Verschiedenheiten von Kräften, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Ja, wie jetzt bitte? Wie jetzt bitte? Ist es der Geist? Ist es der Herr? Oder ist es der Vater? Wie jetzt? Wer erteilt wann, wem, was? Wir blicken eigentlich nicht recht durch. Paulus kann sich nicht entscheiden, ob uns der Heilige Geist jetzt das mitteilt oder Jesus oder der Vater. Schwierig. Also für uns war es schwierig. Und plötzlich haben wir dieses Offenbarungslicht, ja, müssen wir uns erinnern an die fundamentale Wahrheit, dass nämlich vom Vater alles ausgeht, der mit dem Wort Jesus in der Kraft seines Geistes alles in allem bewirkt. Können wir uns erinnern an diese Lektion Haupt- und Ausführender? Wenn du da nicht dabei warst, schau dir das im Internet an. Das ist eine ganz wichtige, fundamentale Botschaft generell. Ob jetzt in der Gemeinde, ob in der Familie, ob auf dem Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Ganz fundamentale Wahrheiten hat uns da der Heilige Geist mitgeteilt. Und auf diesem Fundament verstehen wir das jetzt, wie das funktioniert. Wir müssen uns erinnern, vom Vater geht alles aus. Der durch Jesus in der Kraft des Geistes alles wirkt. Und jetzt haben wir Folgendes da herausgefunden. Der Heilige Geist ist ja der Geist des Vaters und des Sohnes. Und der Vater und der Sohn, weil die beiden eins sind, handeln und wirken beide durch den Heiligen Geist. Jesus sagt immer wieder in der Schrift, ich und der Vater sind eins. Er sagt nie, ich und der Vater und der Heilige Geist sind eins. Er sagt immer, ich und der Vater sind eins. Und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass vom Heiligen Geist die Rede ist, als Geist des Vaters und als Geist Christi. Wir lesen nirgendwo Gott, der Heilige Geist. Das haben wir hineininterpretiert. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber wir müssen eines verstehen, wenn wir das begriffen haben, dass der Heilige Geist, der Geist des Vaters und des Sohnes ist, und die beiden sind vollkommen eins und leben durch diesen Geist in uns und dadurch lebt der Vater in uns und der Herr Jesus lebt in uns. Und wenn wir es gerade gelesen haben, Er wird es von dem Meinigen nehmen und mich verherrlichen. Wir sollten nicht in dem Sinne jetzt den Heiligen Geist anbeten, finden wir in der ganzen Schrift nicht, sondern immer zum Vater oder zum Sohn beten, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir den Vater überhaupt erkennen und zu ihm beten können und den Sohn genauso. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das verstanden haben, dann wird plötzlich alles klar, da der Heilige Geist ja der Geist des Vaters und des Sohnes ist und der Vater und der Sohn eins sind, handeln und wirken beide durch den Heiligen Geist. Und jetzt wird es interessant, in diesem Zusammenhang, dass alles, nämlich Wirkungen oder Kräfte vom Vater ausgehen, aber in den Dienst beruft der Sohn. Und beide tun das durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und durch uns wirkt. Verstehen wir? Alle Wirkungen und Kräfte gehen vom Vater aus, aber in den Dienst beruft der Sohn. Jesus sagt, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Und wir lesen durch die ganze Bibel, dass Jesus als Haupt der Gemeinde der oberste Dienstherr ist von allen von uns, von allen Diensten, Gaben und Wirkungen ist Jesus der oberste Dienstherr. Der Vater, vom Vater geht die Kraft aus, die Wirkung, vom Vater geht eigentlich alles aus. Und beide wirken durch den Heiligen Geist in uns. Der Vater durch den Heiligen Geist, er gibt uns diese Wirkungen oder Kräfte, wirkt er durch uns, Gaben der Heilungen, Wunderwirkungen, besondere Gabe des Glaubens und all diese Dinge, Kräfte, Wirkungen. Und die Dienstgaben, die kommen vom Sohn, aber alles durch den Heiligen Geist. Darum dürfen wir uns nicht verwirren lassen, wenn es heißt in der Apostelgeschichte, in Antiochia, wo der Heilige Geist, wo die gebetet und gefastet haben, plötzlich spricht und sagt, sondert mir aus Saulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Es ist klar, weil er im Auftrag Jesus spricht in dem Moment. Verstehen wir? Sonst sind wir verwirrt. Das ist wichtig. Okay. Ja, dazu kann uns jetzt, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich denke immer in Bildern. Wenn du auch in Bildern denkst, kann dir das vielleicht eine Hilfe sein? Ich habe so eine kleine Grafik gemacht. Ja, am Adnan hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir sehen hier Gott der Vater, Wirkungen, Kräfte. Von Gott geht eigentlich alles aus. Hier Gott der Sohn, er beruft in die Dienste. Und jetzt haben wir hier den Heiligen Geist, durch den Wirkungen und Dienste jetzt wirksam werden, offenbar werden. In vollkommener Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Jesus wird niemanden in den Dienst berufen, der vom Vater nicht auserwählt ist und berufen ist. Er hat gebetet die ganze Nacht durch und danach hat er 12 Jünger berufen. Also wir wissen, dass in vollkommener Einheit der Sohn mit dem Vater jetzt in die Dienste beruft. Und durch den Heiligen Geist wird es schließlich uns gegeben. Also wenn wir das verstanden haben, dass Wirkungen, also Kräfte vom Vater ausgehen, in den Dienst der Sohn beruft und alles durch den Heiligen Geist wirksam wird im Leib Christi auf Erden. Weil Jesus, streng genommen, ist Jesus im Himmel, zu Rechten des Vaters. Aber zugleich heißt es, Jesus ist in uns, wie durch seinen Geist. Durch seinen Geist ist der Vater in uns und ist Jesus in uns. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus, der allmächtige Gott, der König aller Könige, wohnt in unserem Geist und wirkt durch unseren Geist, wie durch den Heiligen Geist, den er in unser Herz ausgegossen hat. Okay. Da verstehen wir jetzt die Einleitung von Paulus bezüglich Vater, Sohn und Heiliger Geist, glaube ich, besser. So, die Heilige Schrift unterteilt also nach Wirkungen, Kräften. Wirkungen, Kräften ist das Gleiche. Und nach Diensten. Wir können auch sagen, Wirkungsgaben und Dienstgaben. Wirkungsgaben und Dienstgaben. Wie sich das jetzt ausgestaltet, das wollen wir jetzt gleich anhand der Schrift noch analysieren. Erstens, Wirkungsgaben lesen wir im 1. Korinther 12, auch in Römer 12, da sind die konzentriert aufgezählt. Beide Briefe hatte der Apostel Paulus geschrieben an die Christen in Korinth und an die in Rom und weitere Schriftstellen. Aber konzentriert eigentlich in diesen beiden Briefen, 1. Korintherbrief und Römerbrief. jeweils Kapitel 12. Dienstgaben lesen wir hauptsächlich im Epheser 4, auch in weiteren Schriftstellen, aber konzentriert teilt uns der Heilige Geist mit in Epheser 4. Durch den Brief des Apostel Paulus an die Epheser im Kapitel 4. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Gnadengaben des Heiligen Geistes, sowohl die Wirkungsgaben als auch die Dienstgaben, nicht für uns sind. Nicht für uns sind, immer für andere. Es geht also nicht darum, dass du als der große Gesalbte hier ausgestattet wirst mit Wirkungen und Diensten, sondern es geht immer um seine Ehre. Von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und da ist Gott ein sehr eifersüchtiger Gott. Seine Ehre teilt er mit niemandem. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Wenn Gott durch dich und durch mich was wirkt, sei es, du legst jemanden die Hände auf, betest für den, dass du unbedingt Gott die Ehre gibst. Petrus sagt, was schaut ihr uns an? Als hätten wir den Lahmen an der schönen Pforte gehabt. Was schaut ihr uns an? Jesus war es, der Sohn Gottes, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. Schaut es uns nicht an. Und das ist wichtig, das wird der Heilige Geist immer durch uns vollbringen, dass immer Jesus die Ehre kriegt oder der Vater. Und diese Gaben sind auch nicht für uns, sondern immer für andere und insbesondere natürlich in der Gemeinde, mit ein paar Ausnahmen. Wir erinnern uns, wenn wir zurückschauen aufs Alte Testament, dann sehen wir, dass Gott Wunder und Zeichen getan hat durch Mose. Durch Mose gegenüber dem Pharao. Das war immer eine herausfordernde Situation, das gefangene Volk Israel herauszuführen. Und hat Gott durch Mose enorme Zeichen und Wunder getan. Auch durch den Josua dann. Josua hat einmal eine Schlacht gehabt und dann hat Gott ein Wunder getan und hat das ganze Universum angehalten. Für fast einen Tag. Es gibt nur zweite Schriftstelle, wo Gott nochmal das ganze Universum angehalten hat. Für uns unvorstellbar. Aber wir wissen aus der Wissenschaft, wenn man den Werner Kitt auch hört, die Wissenschaftler wissen das, uns fehlt im Universum ein Tag. Und den finden wir in der Bibel an zwei Schriftstellen. Einmal in Josua und die andere habe ich jetzt nicht parat, aber das ist interessant. Dann durch Elia und Elisa hat er starke Wunder getan und dann erst wieder durch Jesus und seine Jünger. Worum ging's? Er wollte den König aller Könige durch diese Wunder und Zeichen und Wirkungen wollte der Welt zeigen, jawohl, das ist der Sohn Gottes. Und durch ihn hat er diese Zeichen und Wunder getan und durch die Apostel auch. Interessant ist, wenn wir das genau analysieren und der Paulus kommt irgendwo hin in ein neues Gebiet von Nationen, dann am Anfang wirkt Gott, begleitet das verkündigte Wort stark durch Zeichen und Wunder. Wenn das aber verkündigt ist, hören die auf. Ist interessant. Ich glaube, persönliche Meinung jetzt von Reinhold Taulhofer, ich glaube, dass dieses ganze Event-Charisma, diese ganze Erlebnisreligion, müssen wir sehr kritisch betrachten, weil ich glaube, dass der Glaube nämlich kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und für uns, wenn einer von uns in der Gemeinde krank ist, gibt es eine ganz klare Anweisung, Jakobus 5, er rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten. Und wenn er gesündigt hat, bekenne er das, dass sie ihm die Hände auflegen, ihn mit Öl salben und für ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Für uns Gemeinde, wenn du krank bist, hast du Zugang direkt zu Gott. Wenn du sagst, ich habe momentan, kann ich den Glauben nicht aufbringen, könnten die Ältesten ihren Glauben für mich einsetzen, für mich beten? Herzlich gerne, das ist biblisch. Aber dass wir hier Heilungsversammlungen für die Gemeinde, für Gläubige hier organisieren, das finden wir in der Bibel nicht. Heilungen, Zeichen und Wunder sind in der gesamten Bibel immer für Ungläubige als begleitende Zeichen der Verkündigung des Wortes Gottes. Du kannst selber zum Vater gehen in Jesu Namen und kannst für dich Heilung beanspruchen. Ich möchte dir sagen, Gott hat uns nirgendwo versprochen, dass wir gesund sterben werden. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du dich damit auseinandersetzt. Dieser Körper ist einem Verschleiß unterlegen. Ich habe jetzt da Arthrose da am großen Zeh und wenn ich es übertreibe, wenn ich nicht aufpasse, da kommen jetzt die Zipperlein, gell? Dann habe ich hier Entzündung. in dem großen Zehgelenk und Schmerzen. Das ist der normale Verschleiß. Ich war beim Röntgenarzt, der sagt, Herr Tollhofer, nichts Dramatisches, normaler Verschleiß. Okay, jetzt kann ich sagen, Gott, aber ich erwarte, dass du diesen Verschleiß beseitigst, weil ich möchte natürlich vom Körper her 20-jährig dann entschlafen eines Tages. Aber das hat uns Gott nicht versprochen. Das ist eine Illusion. Er sagt, dein Körper, ja, Brille brauchst, Mundgeruch hast vielleicht, Schweißfüße hast vielleicht, das ist normal. Das wird alles erledigt sein, wenn du bei der Auferstehung oder bei der Entrückung einen neuen Geistleib hast. Aber heute ist es so. Okay, gut. Ich möchte eigentlich nicht sarkastisch sein, aber ich möchte es doch auf das Fundament der Wahrheit bringen. Zunächst zu den Wirkungsgaben. Wir haben soeben gesehen, dass die Wirkungen von Gott, dem Vater, ausgehen. Wirkungen oder Kräfte. Korintherbrief, 1. Korinther 12, 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Nicht für deinen eigenen Nutzen. Zum Nutzen aller. Es geht immer um andere. Es geht immer um den Nutzen in erster Linie der Versammlung, also Gemeinde. Und dann aber auch um die Nationen, um die Heiden, um die Ungläubigen. Und wenn wir sagen Ungläubige, das kann man in unserem Land gar nicht sagen, aber das Fatale ist, dass seit Konstantin, wo das Christentum politisch genutzt worden ist, die haben gemerkt, welchen Einfluss der Geist Gottes auf die Menschenmassen hat. Und haben gesagt, hey, das müssen wir für uns nutzen und haben dieses zur Staatsreligion gemacht und haben gesagt, das machen wir jetzt ganz einfach. Fest angestellte Priesterkaste, die Lohn bekommt. Und dann jeder, der als Baby getauft wird, ist automatisch Christ. Und somit haben wir heute diese Situation, dass viele Menschen, die persönlich gar keine Entscheidung getroffen haben, im Leib Christi zu finden sind. Wir sind ein christliches Abendland, aber wer glaubt schon an Gott? Wer glaubt schon an Gott? Und wenn du sagst, ja, was ist eigentlich mal, wenn du stirbst? Bist du sicher, dass wir miteinander im Himmel noch uns treffen werden? Ja, da bin ich nicht sicher. Ja, aber du sagst doch gerade, du bist Christ. Was bedeutet das? Ja, ich glaube schon, dass es irgendwas gibt. Aber das hilft uns nicht. Die Bibel sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Die Teufel glauben es auch und zittern, du törichter Mensch. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und das ist die Wahrheit. Das heißt, wenn Jesus Christus nicht für uns, wir müssen uns einmal vorstellen, der Mensch fällt in Sünde. Und der sündige Mensch kann vor dem gerechten Gott nicht bestehen und Gott muss ihn von sich entfernen, sonst würde er sterben. Und Gott hat einen Heilsplan. Und Gott stirbt in seinem Sohn am Kreuz für dich und für mich, stellvertretend. Und Gott sagt, nimm es an als Gnadengeschenk. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Ich müsste sonst dich richten. Aber ich habe Jesus Christus gerichtet, das Lamm Gottes für dich. Nimm es an. Und das ist unsere Botschaft. Das ist das Evangelium, was wir sagen müssen. Hey, du bist ein Sünder. Du bist verloren auf ewig. Aber du kannst Frieden haben mit Gott. Jesus Christus hat Frieden gemacht am Kreuz. Der Schuldschein ist getilgt, er ist ans Kreuz geheftet. Lass dich doch versöhnen mit Gott. Nimm doch das Gnadengeschenk an. Und wer das nicht annimmt, den wird der furchtbare Zorn Gottes treffen, muss ihn treffen, weil der gerechte Gott kann Sünde nicht wegwischen. Er muss sie richten, er muss sie richten. Und er hat es in Christus gerichtet. Und das ist, was wir den Menschen sagen müssen. In unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Das müssen wir den Menschen sagen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Nicht Weisheit. Ein Wort der Weisheit. Nicht einmal ein ganzer Satz, ein Wort der Weisheit. Ein Wort der Weisheit. Eine noch kleinere Einheit wäre ja Buchstabe der Weisheit, aber da können wir nichts anfangen. Aber ein Wort der Weisheit, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Moment mal. Glauben, wir haben doch alle Glauben empfangen, wo wir Ja gesagt haben zu Gott und seinem Gnadenangebot, hat doch jeder von uns das Maß des Glaubens empfangen. Ja, davon ist hier nicht die Rede. Hier ist von übernatürlichem Glauben die Rede, dass du ein Wunder empfängst in der Kraft des Glaubens. Gott gibt dir Glauben für, okay, versetzt den Wendelstein nach Südtirol. Gott sagt mir das. Und er gibt mir den Glauben und ich gehe hin und sage, Wendelstein, hebe dich nach Südtirol. Wird das passieren? Das ist ein ganz besonderer Glaube, den Gott für eine besondere Situation vermittelt. Davon ist hier die Rede, besonderer Glauben. In demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen Wunderwirkungen, was ist ein Wunder? Ja, wenn Jesus 5000 sättigt mit 3 Fischen und 2 Broten oder 2 Fischen und 3 Broten, ist das ein Wunder. Wenn Jesus auf dem Wasser marschiert und der Petrus auch, ist das ein Wunder. Das sind Wunder, wo Gott übernatürlich in den natürlichen Verlauf unserer Naturgesetze eingreift. Das sind Wunder. Wenn der David in der Löwengrube auf dem Löwen schläft, das sind so Sachen. Einem anderen Wunderwirkungen, interessant, in unserer Erlebnisreligion spielt eigentlich Wunderwirkung eine wesentliche Rolle nicht. Unterscheidung der Geister auch weniger. Sprachen, Heilungen und Sprachen. Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Da muss man sagen, ja, Moment mal, spricht denn nicht jeder in einer Sprache, der den Heiligen Geist hat? Hier ist von der Gemeinde die Rede, im Dienst an der Gemeinde. Gibt dir Gott, der Heilige Geist, jetzt für den Dienst an der Gemeinde eine Sprachenrede mit Auslegung? Aber sonst hat jeder natürlich die Möglichkeit, im Geist zu beten. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und der Paulus sagt ausdrücklich im 1. Korinther Kapitel 14, wenn kein Ausleger da ist, schweige er mit seiner Sprache in der Gemeinde. Dann soll er weissagen. Also Sprachenrede in der Gemeinde hat nur dann einen Sinn. Der Paulus sagt ganz klar, was hilft es, wenn du redest, niemand versteht dich, weil es eine Sprache ist zwischen dir und Gott. Er will lieber 3 Worte der Weissagung als 1000 Worte der Sprache reden, weil es niemandem nützt, wenn es nicht ausgelegt wird. Wenn kein Ausleger da ist, schweige er in der Gemeinde. Ist eine Sache zwischen dir und Gott. Du magst wohl schön beten, sagt er. Wie soll der andere Amen sagen? Er hat es ja nicht verstanden. Übrigens, Sprachenrede sehe ich also drei Möglichkeiten. Erstens, persönliche Auferbauung zwischen dir und Gott. Du betest zu Gott. Zweitens, in der Gemeinde mit Auslegung. Die zweite. Und die dritte ist, da kommt der Chines da rein und plötzlich spricht der Heilige Geist durch mich Chinesisch. Und das ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Weil ich habe nicht Chinesisch gelernt. Und der Heilige Geist sagt auf Chinesisch zu dem Chinesen, hey, du bist der Sünder, du hast deine Frau betrogen letzte Woche. Und er fällt auf die Knie und sagt, hier ist Gott. Das ist das, was die dritte Teil der Sprachengabe auslöst. Das ist ein Zeichen für die Ungläubigen. So war es zu Pfingsten auch, wo jeder aus allen Sprachen hat das verstanden, die Botschaft Gottes, die Gott durch die Apostel gegeben hat. Okay, soweit, so klar, nichts klar. Jesus hat zu Jüngern gesagt, habt ihr es verstanden? Haben gesagt, ja. Ja. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja, ja, wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Aber ihr merkt schon, das ist nicht eine Sache von, sondern das muss man nachhören, das muss man drüber meditieren, drüber beten und nochmal selber für sich studieren. Aber es öffnet eine geistliche Dimension, die unbeschreiblich ist. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also, du kannst jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der große Gesalbte und nächste Woche am Dienstag mache ich für unsere Gemeinde einen Heilungsgottesdienst. Ja, hast du das im Heiligen Geist abgestimmt oder was? Weil er teilt aus, wie er will. Jetzt machst du plötzlich das so, wie du willst. Ja, ist da der Geist mit dabei oder wie ist das? Wie er will. Er teilt einem jedem besonders aus, wie er will. Also wir sind der Meinung, Heilungsgottesdienst für die Gemeinde ist fehlplatziert. Gott wohnt in dir. Du hast Zugang zum Thron Gottes. in der Kraft des Heiligen Geistes durch Jesus Christus. Wenn du Heilung brauchst, wenn du Versorgung brauchst, wenn du Hilfe brauchst, bete zuallererst zu deinem himmlischen Vater. Und wenn du dann noch Unterstützung brauchst, dann besprichst mit der Gemeinde, weil wir mit dir uns eins machen. Dass, wenn ich jetzt in ein Gebiet gehe, wo Jesus nicht bekannt ist, und ich bete und der Heilige Geist sagt, geh dorthin, irgendwelche Asylanten kommen und ich habe den Auftrag jetzt da auf einer Tonne zu predigen, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott diese Verkündigung durch Heilungen, Zeichen und Wunder bestätigt. Aber eine frustrierte, gelangweilte Gemeinde von entmündigen Konsumchristen, dass er die unterhält am Sonntag mit Erlebnisreligion, das können wir uns abschminken. Das können wir uns abschminken. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn du die Massen bewegen möchtest, ist das der Eventcharakter, der funktioniert. Also die Regel ist, es gibt immer Ausnahmen, aber die Regel ist, wenn du Heilung brauchst, gehst du deinem himmlischen Vater und sagst, Vater, wenn es dein Wille ist, bitte rühre mich an und heile mich. Das ist die Regel. Die Ausnahme passieren kann immer passieren, selbstverständlich, aber wir müssen die Regel regeln. Die Regel ist, wenn du was brauchst, gehst du zu deinem himmlischen Vater. Er muss nicht durch mich wirken, er kann direkt in dir und durch seinen Geist wirken. Das ist ein wichtiger Punkt, klar, kann passieren, aber ist nicht die Regel. Jetzt kommen wir zu den Dienstgaben. Wir haben gesehen, dass die Dienste von Gott, dem Sohn, ausgehen und dass unser Herr in den Dienst beruft. Epheser 4,11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Es gibt auch Ausleger, die sagen, mit dem letzten Apostel, der gestorben ist, Johannes war derjenige, der ja im Jahr 95 nach Christus, hat man recherchiert, hat er die Offenbarung geschrieben als letztes Buch, dass mit dem Tod des letzten Apostels Johannes es keine Apostel mehr gäbe. Das sehen wir nicht in der Bibel. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und hat diese Gaben der Gemeinde gegeben. Ich glaube, dass nach wie vor Apostel wirksam sind im Leib Christi, auch Propheten. Also ich glaube, dass der gesamte fünffällige Dienst wirksam ist. Das ist also unsere Glaubensmeinung, unsere Lehrmeinung in unserer Gemeinde Jesu Christi. So, hier haben wir den fünffältigen Dienst, wobei man könnte auch sagen, ja, vielleicht ist es nur vierfältiger Dienst, weil er sagt ja nicht andere als Hirten und andere als Lehrer, sondern er sagt andere als Hirten und Lehrer. Könnte sein, dass Gott meint, der Hirte ist zugleich der Lehrer. Aber wir lassen es mal so stehen und sagen, nein, er meint schon Hirten gesondert und Lehrer gesondert, also der fünffältige, nicht der vierfältige. Aber das bleibt offen, das können wir nicht ausschließen. In seinem Brief an die Christen in Rom trennt der Apostel Paulus dann nicht mehr so konsequent zwischen Wirkungs- und Dienstgaben, weil er erwähnt jetzt die Wirkungsgabe Weissagung neben den praktischen Gaben, ja eigentlich den Dienstgaben. Ich möchte euch das zeigen. Praktischer Dienst, Diakonie. Also wir reden jetzt über den Brief an die Römer. Paulus sagt, es gibt den praktischen Dienst. Wir sehen es in der Apostelgeschichte, wo die an den Tischen gedient haben. Wo die Apostel gesagt haben, Mensch, wir sollen eigentlich im Dienst am Wort bleiben, im Gebet und in der Verkündigung. Und dann haben sie Diakone gewählt, Volk Heiligen Geistes, die an den Tischen dann gedient haben. Und das ist heute auch so, wir brauchen diese Dienste. Das ist, was der Bernhard vorhin angesprochen hat. Helft uns da. Du hast tatsächlich ist, an den Tischen zu dienen, sauber zu machen, ist ein geistlicher Dienst aus Gottes Perspektive, ein geistlicher Dienst. Musik machen ist ein geistlicher Dienst für Gott, wo du deine Gabe und deine Talente für Gott einsetzt und Gott das segnen kann, für sich selber und für andere Menschen. Lehre ist ein Dienst, Ermahnung, Seelsorge ist ein Dienst. Das alles lesen wir im Römerbrief. Ich habe es jetzt nur komprimiert einmal als Auszug dargestellt, dass wir es besser verarbeiten können. Mitteilung, materielle Unterstützung geben. In der Apostelgeschichte war es dann so, da hat es welche gegeben, die materiell sehr gesegnet waren, die haben dann Witwen unterstützt und so weiter. Also materielle Unterstützung geben, hat jetzt nichts mit deinem Zehnten zu tun, sondern ist außerhalb vom Zehnten. Das ist also zusätzlich eine Sache. Vorsteher, also in der Leitung zu stehen, Verantwortung zu haben für die Gemeinde, für die Gemeindeleitung, die ist immer im Plural in der Bibel, die ist eigentlich nie Singular, sondern ist immer Plural, das sind immer in der Mehrzahl Leitung. Und schließlich Barmherzigkeit, Notleidenden helfen. Das sind also diese Dienstgaben, die der Paulus im Brief an die Römer aufführt. Ich habe es jetzt komprimiert da so zusammengefasst. Die Aufzählung im Brief an die Römer, hier trennt eben der Paulus nicht mehr so konsequent zwischen Wirkungs- und Dienstgaben. Römer 12, 4. Jetzt kommt der Text, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Also dieses Bild ist besonders schön, dass wir sagen und erkennen, Jesus ist das Haupt, von ihm geht alles aus. Wenn Jesus sagt, wenn das Haupt sagt, zur rechten Hand und zur linken klatsche, dann geht es vom Haupt aus, nicht von der rechten Hand oder von der linken, sondern vom Haupt geht es aus, klatsche. Das heißt, wenn der Leib irgendwie wirksam wird, sollte es vom Haupt ausgehen. Und diese ganze Ökumene, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du vom Heiligen Geist neues geistliches Leben empfangen hast und in den Leib Christi hineingetauft bist, dann bist du versöhnt mit Gott und untereinander. Ob diese Gemeinde in Sizilien ist oder in Russland, wir sind in Christus durch den Heiligen Geist in einen Leib getauft. Wir sind ein Leib. Es mag sein, dass es da kulturelle Unterschiede gibt und Unterschiede in den Lehrmeinungen gibt, aber wir brauchen uns nicht versöhnen. Wir sind versöhnt. Ja, wenn Jesus unser Haupt ist, sind wir versöhnt in einen Leib. Es gibt die Ortsgemeinde, den örtlichen Leib Christi und den universalen, weltweiten Leib Christi. Die Bibel hat auch noch andere Bilder, Weinstock und die Reben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er abschneiden, wird ins Feuer geworfen. Und jede, die Frucht bringt, wird er zuschneiden, dass sie noch mehr Frucht bringt. Also, wenn du am Ball bist, gibt es Angriffe, gell? Wenn du Frucht bringst, wird Gott dich zuschneiden. Und das ist manchmal schmerzhaft. Er wird dich zuschneiden, veredeln, beschneiden geistlich, dass du noch mehr Frucht bringst. Und da gehört auch einmal Leiden dazu. Ohne Leiden keine Herrlichkeit. Verzweifle nicht, wenn du Herausforderungen hast. Lass dir von Gott den Frieden und die Freude schenken. Und wisse, du wirst gerade beschnitten. Es passiert nichts, was Gott nicht zulassen würde. Das ist so ein wichtiger Trost für uns alle. Es passiert nichts, was Gott nicht zulassen würde. Und nachher ist es, gell, das ist wie bei der Muschel. Da wird dieser Sandkorn reizt die Muschel und dann macht die eine Perle draus, wird was Herrliches. Oder wenn Kohlenstoff unter starken Druck kommt, wird ein Edelstein draus. Also starker Druck bringt immer was Herrliches hervor. Ohne Leiden keine Herrlichkeit. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt, Hebräerbrief. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Was für ein schönes Wort für uns als Trost. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Weissagung, der Prophet im Neuen Testament, der ist nicht so sehr ein Vorhersager, sondern mehr ein Weitersager. Gott legt dir irgendwas ins Herz, ich bete heute früh und er legt mir diese Schriftstelle ins Herz. Und wenn das vom Gott ins Herz gelegt ist, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wenn dieses Wort vom Heiligen Geist inspiriert in mir wird, dann wird es dein Herz treffen. Es wird in deinem Herz Frucht bringen. Es wird nicht abprallen, wenn du diesem Heiligen Geist erlaubst. Das ist Weissagung. Ein Weissager spricht für Gott spricht von Gott für Menschen. Ein Priester spricht zu Gott für Menschen. Ein Weissager spricht zu Menschen für Gott. Ein Prophet sozusagen. Und heute ist ja, nachdem die ganze Heilige Schrift offenbar ist, wir wissen alles, was auf uns zukommt in der Zukunft, es ist alles, die ganze Schrift ist fertig. Wer nur ein Komma hinzufügt, den wird Gott in die Mangel nehmen. Also wir haben hier nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen. Es gibt nichts mehr zu offenbaren, was Gott uns nicht schon mitgeteilt hätte. Was es zu offenbaren gibt, ist eine besondere Schriftstelle, und vielleicht trifft es gerade dich, Michael, ich weiß es nicht, oder dich, Bernhard, je nachdem. Dieses Wort, das jemand gibt, vielleicht dem Frank nachher im Gebet oder der Angie, vielleicht trifft es gerade dich und gerade bei dir hat es jetzt Wirkung. Das ist Weissagung in dem Sinne, wir sind keine geistlichen Wahrsager hier, gell? Wir sagen nicht, ja, du wirst dann noch 3 Frauen haben, Johannes, und ungefähr 1,5 Millionen verdienen und all das. Da gib mir die Hand her. Ja, da, schau mal her. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist ein Gräuel vor Gott. Das ist es nicht. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Das ist alles vom Heiligen Geist. Also es ist alles begründet im Wort Gottes. Es muss alles mit dem, was da drin ist, zusammenstimmen. Wenn das nicht zusammenpasst, schmeiß es in den Gully. Prüfet aber alles, das Gute behaltet. Wenn hier jemand auftritt und irgendwas sagt, was da drin nicht zu finden ist, dann ist es schwierig. Es sei der ermahnt in der Ermahnung, also Ermahnung ist so in dem Sinne von Ermutigung, aber auch zu sagen, hey Junge, das, was du da machst, das kann Gott nicht gefallen. Ist auch Ermahnung und auch Ermutigung da vom Heiligen Geist in seiner Kraft. Gestern hat jemand gesagt, ja, er hat Schwierigkeiten mit seiner Frau und er hat ihr gesagt, also er hat nicht den Eindruck, dass er alleine bleiben kann. Also wenn sie geht, soll sie gehen, aber sie soll wissen, er wird sich dann eine andere holen. Dann habe ich von dann gesagt, Moment. Moment, du bist für Gott erkauft. Du gehörst Gott, du gehörst ja nicht mehr selber. Du kannst nicht entscheiden, ob du eine andere Frau nimmst oder deine Frau weiterschickst oder so. Das entscheidet bitteschön Gott in deinem Leben. Wir gehören uns nicht mehr selber. Sag ich, und wenn das wirklich Gott zulässt, dass deine Frau sich wirklich jetzt trennt von dir, dann würde dir die Kraft geben, dass du ohne Frau auskommst. Bitte, du hast dein Fleisch zu kreuzigen. Aber das hat die gesamte Runde mitten ins Herz getroffen. Da hat der Heilige Geist was ausgelöst. Die haben verstanden, egal in welcher Lebenssituation, ich gehöre mir nicht mehr selber. Ich habe nicht das zu tun, was mein Fleisch möchte. Wenn ich gestorben bin und habe Probleme mit Tiramisu, dann kannst du mir 10 Kilo Tiramisu hinstellen, ich bin gestorben. Das juckt mich nicht mehr. Wenn wir gestorben sind, wir sind mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das muss gelten für jede Lebenssituation. Für jede Lebenssituation. Da kann ich nicht sagen, ja, aber irgendwie habe ich die Neigung oder den Trieb. Ja, das kann nicht sein. Wenn der Fleisch tot ist, gibt es keine Neigung und keinen Trieb mehr. Dann ist es noch nicht am Kreuz. Es muss ans Kreuz. Nicht mehr lebe ich, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was? Das ist zwischen der Event-Religion und der Wahrheit das ganze Spektrum. Du lebst nicht mehr. Das Kreuz hat einen Preis. Die rechte Seite hat Jesus das Leben gekostet. Die linke hat deins gekostet. Du lebst nicht mehr. Christus lebt in dir. Das haben wir alle noch nicht realisiert. Aber es ist die Wahrheit. Nicht mehr lebe ich. Du kannst nicht entscheiden, was du magst. So viele Menschen glauben, sie können entscheiden, am Sonntag ist alles andere wichtig. Jesus, naja, wenn es mir gerade taugt. Aber Jesus wird uns alle zur Rechenschaft ziehen. Was hast du mit den Gaben gemacht, die ich dir gebe? Glaub es mir, das ist die Wahrheit. Wir sind nicht frei zu entscheiden, was wir machen. Wir gehören Gott. Gott hat uns durch Jesus Christus für Gott erkauft. Das ist die Wahrheit. Alles andere, dass Gott unser altes, egoistisches Leben segnen möchte, ist eine Illusion. Gott hat kein Interesse an deinem und meinem alten, egoistischen Leben. Er hat nur Interesse an dem auferstandenen Leben. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Das ist so wichtig. Aber da begeisterst du die Massen nicht. Merkst du was? Die Menschen wollen was anderes hören. Die wollen das hören, was sie bei den Esoterikern hören. Und dann gibt es Mysterienreligion. Dann gibt es Erlebnisreligion. Und dann gibt es Wirkungen und Zeichen und Wunder. Und das ist, was der abgefallene Mensch, der von Gott wirklich nichts wissen will. Und das ist, was wir, die erste Predigt war, tut Buße, kehrt um. Bonhoeffer hat gesagt, billige Gnade. Und das heißt, es kostet dich nichts. Ist ein Gnadengeschenk, das stimmt schon für den Start. Aber dann kostet es dein Leben. Das müssen wir den Menschen sagen. Es kostet dein Leben. Es ist nicht kostenlos. Und schon gar nicht umsonst. Das müssen wir den Menschen sagen, aber das wollen die Menschen nicht hören, weil es herausfordernd ist. Aber es ist die Wahrheit. Letztlich, Jesus sagt, schmal ist das Tor und eng der Weg. Und wenige werden ihn finden. Schau mal, Jesus sagt, es wird sein wie zu Zeiten Noahs und Lots. Was war zu Zeiten Noahs? Wenn der Menschensohn kommt, in der Tag des Menschensohns wird sein, wie zu den Zeiten Noahs und Lots. Was war zu Zeiten Noahs? Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, aber das Volk hat ihn abgestempelt als Irren. Der hat in der Wiesen draußen hat der ein Schiff gebaut. Weit und breit kein Fluss, kein Meer, gar nichts. 70 Jahre, glaube ich, hat der ein Schiff gebaut. Dem sagt, der spinnt. Die haben natürlich da einen, er hat gesagt, hey, kehrt's um. Gott wird Gericht schicken. Die haben es nicht geglaubt. Und bis dann die Flut gekommen ist. Und zur Zeit Lots, was war zur Zeit Lot? Wenn wir in den Richter, im Buch Richter lesen, im Buch Richter. Das letzte Wort im Buch Richter heißt dann, jeder tat, was in seinen Augen richtig war. Und wenn du das Buch der Richter liest, das ist ein Auf und Ab, das sind Tragödien und Perversitäten. Da ist einer und hat angebetet, war mit seiner Nebenfrau unterwegs, dann hat er kein Quartier gefunden, hat einer gesagt, komm doch zu mir. Dann haben die mitgekriegt, dass da ein Fremder kommt, dann haben die gesagt, klingelt, haben gesagt, gib den raus, wir wollen den missbrauchen, diesen Fremden, Homosexualität. Dann hat er gesagt, auf keinen Fall, das ist mein Gast. Und haben die Nebenfrau herausgepresst und haben ihr Vergnügen gehabt die ganze Nacht. Und dann ist die nächsten früh auf der Türschwelle tot gelegen. Dann hat es der mitgenommen, der Prophet, hat es daheim ein Stück gehauen und hat jedem Stamm in Israel ein Stück von seiner toten Frau geschickt. Und dann haben die den Stamm Benjamin ausgelöscht. Der Stamm Benjamin war das. Also das ist zur Zeit Lots gewesen. Und schaut so einmal heute unsere Zeit an. Was wir in welcher Zeit wir leben. Wir leben doch nicht in einer Zeit, wo wir sagen, alles wird besser. Und eine Zeit des Abfalls, und es ist eine Illusion, dass wir einer gigantischen Seelenernte entgegengehen. Wir gehen der Zeit des Abfalls entgegen. Gott wird uns dann, bevor er sein Zorngericht endgültig ausschüttet, weil momentan hat er noch Gnade, Zeitalter der Gnade, dass jeder den Raum hat zur Buße. Aber wenn er uns wegnimmt, wird der Teufel den Antichristen offenbaren. Und dann werden alle Zurückgebliebenen, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Kommen unter Gottes Zorngericht oder werden Märtyrer. Eins von beiden. Weil viele werden dann erkennen, dass sie einem Irrtum aufgesessen sind, einer Irrlehre. Ja. Und dann werden sich viele in der Trübsalzeit bekehren. Und das ist diese Seelenernte. Aber sind wir weg. Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Wir müssen schauen, es ist wirklich nur ein kleiner Überrest, der die wahren Gläubigen ausmacht. Die wahren Gläubigen. Es ist so. Lies die Bibel dementsprechend. Ich muss euch diese Ernsthaftigkeit wirklich sagen. Aber du wirst sehen, alle wahren Gläubigen, das ist eine kleine Herde. In dem Moment, wo du dich öffnest für den Eventcharakter, wenn du das sagst, was die Menschen hören wollen, hast du die Massen da. Aber die gehen verloren. Und Gott wird jeden, der diese Irrlehre verbreitet, extra zur Rechenschaft ziehen. Nicht jeder soll ein Lehrer sein, weil sie um eins umso mehr Urteil erwarten dürfen. Also Geschwister, das ist die Wahrheit und wir werden nie Massen mit der Wahrheit begeistern, weil das bedeutet, selbst sich aufzugeben. Und wer möchte das? In einer Zeit der Selbstverwirklichung, in einer Zeit des Egoismus hoch drei. Darf ich noch schnell das zum Abschluss bringen? Das war jetzt eigentlich total außerhalb. So, zum Schluss noch die praktische Anwendung. In der praktischen Anwendung dieser Gaben in der Gemeinde im Kapitel 14 des 1. Korintherbriefes unterscheidet Paulus dann nicht mehr, sondern nennt sie einfach so, wie er es gerade für notwendig erachtet. Also in 14 trennt er es nicht mehr. Es ist ganz klar getrennt im 1. Korinther 12 und ist ganz klar getrennt im Epheserbrief, die Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. 1. Korinther 12 sind die ganzen Gnadengaben aufgeführt. Und dann in Kapitel 14, das lesen wir jetzt gerade schnell, das kann jeder zu Hause noch in der Bibel dann selber studieren, aber wichtig ist eines, das möchte ich uns noch mitgeben. Jede Wirkungsgabe oder auch Dienstgabe hat vor Gott den gleichen Stellenwert und ist kein Grund, sich zu überheben oder sich unwichtig vorzukommen. Also wenn du sagst, ja, ich habe hier nur einen Reinigungsdienst, das ist vor Gott der gleiche Wert als für den, wie der, der hier das Wort verkündigt. Der gleiche Wert. Wir werden es gleich sehen, ne? Da gibt es eine ganz bestimmte Stelle. Dazu schreibt der Apostel Paulus Folgendes, was sehr wichtig ist und wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Also der Christus, mein Haupt Jesus Christus und wir der Leib, das ist der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, also es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Nur einer nicht der Blinddarm. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Ja, und unsere Nicht-Anständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und haben dabei dem mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Ich habe mal von einem Prediger gelesen, wenn die Menschen deine Predigt schon lange vergessen haben, an die sauberen Toiletten haben sie sich erinnern. Können sich erinnern. Und das ist wahr. Mit welcher Hingabe, mit welcher Herzenseinstellung sorgen wir hier für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit. Das nehmen die Menschen wahr. Und genauso wie wir uns bemühen, im Wort sauber zu trennen und da unsere Leidenschaft drin haben, möchte der Herr, dass die gleiche Leidenschaft überall ist. Im Musikteam, im Reinigungsteam, in der Ordnung und so weiter. Und Gott wird das genauso belohnen. Da hat nicht jemand dann größere Ehre. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder. Wir kennen keine Eifersucht. Ja, wenn irgendjemand eine besondere Ehre kriegt, dann freuen wir uns mit dem und sind nicht eifersüchtig, weil der jetzt Ehre kriegt, der Mike, weil der so ein super Gitarrist ist. Aber ich bin der Dackel, ich kann das nicht. Ja, dann freue ich mich, weil der Mike geehrt wird und bin nicht eifersüchtig auf den Mike. Und sage, Jesus, warum der Mike und ich nicht? Ja, möchte es auch haben. Jetzt fasst der Apostel zusammen noch, und Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle die Apostel zu nennen, zweiter die Propheten, dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind, ja, in der Gemeinde. Privat kannst du immer in Sprachen reden, wenn du den Heiligen Geist hast. Hat der Apostel einen höheren Stellenwert, weil er an erster Stelle erwähnt wird? Ganz gewiss nicht. ganz gewiss nicht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott gibt dem Apostel keinen größeren Wert als demjenigen, der unten das Essen ausgibt oder abspült. Er wird an erster Stelle erwähnt, weil er als erster die Ortsgemeinde gründet. Aber nichts, aus keinem anderen Grund. So, das war's. Wir wollen dann nächste Woche Frage 3 behandeln. Wie kann ich unterscheiden, ob der Heilige Geist wirkt oder ein Irrgeist der Finsternis? Ich fasse zusammen das, was wir heute jetzt studiert haben miteinander. Jeder hat eine natürliche Gabe von Gott bekommen. Der Oliver, die Gabe des Steuerberaters. So, ist ein Steuerberater geworden. Ich die Gabe des Mechanikers. Bin ich Mechaniker geworden. Gunti auch. Ja, jetzt ist er natürlich, jetzt ist er Studio Piano. Das ist noch was anderes. Ich bin jetzt mittlerweile auch nicht mehr mit dem Schraubschlüssel unter dem Auto, ich bin jetzt in der Beratung für Automobilunternehmer tätig. So gibt es halt natürliche Begabungen, aber es gibt geistliche Gaben. Geistliche Gaben. Erstens einmal, die natürlichen Gaben kann Gott gebrauchen, um ein Segen zu sein für das Reich Gottes. Du kannst deine Intelligenz einsetzen, um Verbrechen zu begehen. Und die bewegen heute wirklich diese intelligenten Verbrecher. Zu meiner Zeit waren die noch relativ stupid und dumm, haben nicht viel anrichten können. Die heutigen Wirtschaftsverbrecher, diese intelligenten Bestien, die richten einen riesen Schaden an. Oder für Gott einen riesen Segen. Das kannst du entscheiden. Gott wird dich zur Verantwortung ziehen. Und es gibt geistliche Gaben, wo eben Gott sagt, okay, du hast jetzt eine Begabung zu lehren und ich werde das durch meinen Geist unterstützen. Ich werde das, was du sagst, werde ich durch die Kraft des Heiligen Geistes, werde ich Frucht bringen. Ich stelle mir das immer so vor, du hast ein Gewehr und hast eine Patrone. Und jetzt kannst du die Patrone nehmen und auf die Silvia schmeißen. Und du sagst, hey, hör auf. Oder du steckst es ins Gewehr, dann sagt die nicht mehr, hör auf, die fällt um. Was ist passiert? Der Heilige Geist hat Durchschlagskraft dieser Patrone gegeben. Und so ist es. Du kannst wohl irgendwie eine Gabe haben und du redest eine Lehre, aber es hat keine durchschlagende Wirkung. Das kann nur der Heilige Geist. Das ist die Geistesgabe des Lehrens, wo das plötzlich durchschlagende Wirkung hat, wo du überführt wirst in deinem Herzen. Das macht der Heilige Geist. Das ist der Unterschied zwischen natürlichen Gaben und Geistesgaben, wo Gott mitwirkt durch Zeichen und Wunder. Okay, aber keiner ist größer als der andere. Ich möchte noch beten und dann würde ich den Bernhard bitten fürs Abendmahl. Und dann haben wir noch Gebet von Frank und dann das Abschlusslied noch. Bernhard, bitte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.